Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Eine Uhr auf Mount Everest tickt schneller als eine Uhr auf Meeresniveau zum Beispiel.
Unser Ziel ist, mit den neuen Atomuhren diese bisher noch nicht gemessenen Bereiche messbar zu machen.
Mit 18 Stellen sind die optischen Uhren wirklich die genauesten Messgeräte, die der Menschheit zur Verfügung stehen.
Am 14. April ist jedes Jahr der World Quantum Day. Zugegeben, das ist ein recht neuer Aktionstag. Es gibt ihn erst seit 2022. Aber er soll uns auf die Quantenforschung aufmerksam machen. Und das mache ich mit dieser Episode sehr gerne. Ich war dafür zu Gast beim Exzellenzcluster Quantum Frontiers im Norden Deutschlands, und zwar in Hannover und Braunschweig. Die Forscherinnen und Forscher dort versuchen mit Hilfe von Quanteneffekten genauer zu messen und damit beispielsweise mit Atomuhren die dunkle Materie nachzuweisen. Und damit willkommen zu Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Das sind meine beiden Gäste.
Hallo, ich bin Elina Fuchs. Ich bin theoretische Teilchenphysikerin im Exzellenzcluster Quantum Frontiers. Und ich interessiere mich für Teilchen jenseits des sogenannten Standardmodells, also für neue Teilchen, die noch gar nicht entdeckt wurden, die aber große Fragen klären könnten, die noch offen sind, die unser bisher bestes Modell nicht beschreiben kann.
Mein Name ist Piet Schmidt, ich bin Experimentalphysiker und arbeite an der PDB in Braunschweig und an der Leibniz-Universität in Hannover. Und ich beschäftige mich mit gefangenen Ionen, die wir mit Lasern untersuchen und damit optische Uhren bauen.
Da arbeiten also Theoretiker und Praktiker eng zusammen. PTB muss ich kurz erklären, das ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig. Das ist das Nationale Metrologieinstitut der Bundesrepublik Deutschland und das zweitgrößte Metrologieinstitut der Welt. Genau hingehört, Metrologie, nicht Meteorologie.
Nein, absolut. Es geht hier nicht um die Wettervorhersage, sondern es geht darum, besonders genau zu messen. Es gibt da dieses Sprichwort von Lord Kelvin, to measure is to know, und das ist im Grunde unser Motto vom Cluster.
Wir bewegen uns mit dem heutigen Thema übrigens in einem Bereich, der sich neue Physik nennt.
Wir haben zwei große Modelle in der Physik. Das eine ist Einsteins Relativitätstheorie und das andere ist das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Und die beiden zusammen beschreiben im Grunde die allermeisten Phänomene, die wir in der Natur sehen. Und alles, was diese nicht beschreiben, ist neue Physik.
Also, alte Physik, oder sagen wir freundlicher, klassische Physik, ist so etwas wie Mechanik, also die Fallgesetze von Galileo Galilei zum Beispiel oder die Hebelgesetze. Klassische Physik ist auch Optik, also Brechung und Spiegelung von Licht. Elektrizität und Magnetismus gehören dazu, Thermodynamik oder sogar die Planetenbahnen oder das Gravitationsgesetz. Das alles war also vor Albert Einstein und der Quantenphysik. Und die haben dann alles verändert. Also nicht alles, aber vieles. Durch diese Erkenntnisse begann also die neue Physik. Und heute sprechen wir über einen Teilbereich davon, und zwar über dunkle Materie. Wir hatten dazu bereits einige Episoden. Im Oktober 2022 sind wir beispielsweise mit dem Cluster Quantum Universe auf die Suche nach diesen Teilchen gegangen. Im November 2023 hat uns das Cluster Prisma Plus in die Neutrino-Forschung eingeführt und ebenfalls nach der dunklen Materie gesucht. Aber jedes Cluster hat einen anderen Ansatz, um diese Teilchen aufzuspüren. Klären wir erstmal kurz, was dunkle Materie ist.
Wir sehen, dass es mehr Materie geben muss als die sichtbare Materie im Universum. Und da muss zusätzliche Materie sein. Die nennen wir dunkel, weil sie anscheinend nicht über die bekannten Kräfte mit den sichtbaren Teilchen wechselwirkt. Wir haben schon erkannt, dass sie über die Schwerkraft wechselwirken muss, aber wir haben noch nicht erkannt, was ihre zusätzlichen Eigenschaften sind. Ob es eher Teilchen sind oder eher Cluster von Teilchen, ob man sie durch Wellen beschreibt, ob sie sehr leicht und klein sind oder so groß wie schwarze Löcher. Und wir interessieren uns vor allem dafür, über welche Kräfte wir sie noch detektieren können, wie wir sie noch nachweisen können.
Da war schon dieses Wort, das in dieser Folge häufiger auftauchen wird, wechselwirken. Wir stellen uns jetzt mal einen dunklen Raum vor und dort werfen wir Bälle durch die Gegend. Manche Bälle stoßen gegen den Tisch oder den Schrank im Raum, das kann ich hören. Andere Bälle fliegen aber einfach hindurch und machen dementsprechend auch kein Geräusch. Unsere normale, bekannte Materie wären also die Möbel im Raum. Und die dunkle Materie fliegt wie die anderen Bälle durch alles hindurch. Das heißt, sie sendet kein Licht aus. Sie reflektiert auch kein Licht. Sie absorbiert kein Licht. Wenn sie eines dieser Dinge tun würde, könnten wir das sehen oder zumindest messen. Woher wissen wir aber, dass es da noch etwas geben muss, das wir noch nicht kennen? Weil die Forschenden etwas herausgefunden haben. In Galaxien drehen sich Sterne schneller um das Zentrum, als sie es nach den Gesetzen von Isaac Newton eigentlich dürften. Irgendwas scheint also mit der Gravitation nicht zu stimmen. Und man geht davon aus, dass dafür die dunkle Materie verantwortlich ist.
Sonst würden sich Rotationskurven von Galaxien nicht erklären können oder Gravitationslinsen, die gesichtet wurden, wo es eigentlich gar keine sichtbare Materie gibt. Also ist die Materie dunkel, die dort ist. Es gibt noch eine Reihe an weiteren Effekten. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, warum es uns überhaupt gibt, ja, weil wir den Unterschied in Materie und Antimaterie, den wir sehen im Universum, nämlich dass es viel mehr Materie als Antimaterie gibt, den können wir überhaupt nicht erklären mit dem Standardmodell. Das sollte viel geringer ausfallen, als es tatsächlich der Fall ist. Deswegen muss es da irgendwelche Mechanismen geben, von denen wir noch nicht wissen, was es ist.
Materie ist klar. Antimaterie besteht aus Teilchen, die die gleiche Masse wie normale Materie haben, aber sie tragen eine entgegengesetzte elektrische Ladung. Und sie wandeln sich bei Kontakt mit Materie gegenseitig vollständig in Energie um. Die Antimaterie ist Teil des Standardmodells. Und trotzdem geht die Rechnung noch nicht auf. Die Physiker nehmen all das, was sie bereits wissen und sehen, da fehlt noch was, weil sich eben bestimmte Dinge sonst nicht erklären lassen. Wieso, also das ist jetzt meine Laienfrage, wieso zweifelt ihr nicht daran, dass vielleicht das Standardmodell der Teilchenphysik falsch sein könnte?
Also wir denken, dass das Standardmodell unvollständig ist, das könnte man auch falsch nennen. Aber bisher stimmt es erstaunlich gut mit den Messwerten überein und das über viele, viele Größenordnungen.
Und ich sagte ja schon, dass einige Cluster sich mit dunkler Materie beschäftigen und auf der Welt natürlich noch viel mehr Forschende. Viele von ihnen haben aber unterschiedliche Ansätze, danach zu suchen. Wir können uns das so vorstellen wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, bei denen die einen mit einem Teleskop suchen, andere mit einem Mikroskop. Man sucht also auf verschiedenen Größenskalen. Bei der Suche nach der dunklen Materie sind diese Skalen aber unvorstellbar klein.
Wir suchen mit allen verfügbaren Mitteln und denken über neue Wege nach, dunkle Materie dort aufzuspüren, wo sie sich anscheinend versteckt. Und das machen wir an ganz verschiedenen Grenzen des Wissens. Also es gibt die sogenannte Energiefrontier, also die Forschung an der Hochenergieskala. Das passiert auch insbesondere am CERN. Das ist der Beschleuniger auf der Welt, der die höchsten Energien erreicht. Das CERN ist das Europäische Kernforschungszentrum oder auch Teilchenphysikforschungszentrum in Genf an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich. Und dort kollidieren Teilchen bei 14 Teraelektronenvolt 100 Meter unter der Erde. Dort werden die höchsten Energien im Labor erzeugt. Und es kann gut sein, dass dort auch dunkle Materie entsteht in diesen Kollisionen. Und wir müssen es schaffen, sie in den Detektoren aus konkreten Materialien auch wirklich nachzuweisen. Es kann aber auch sein, dass die dunkle Materie leichter ist als bisher angenommen. Dann ist es schwieriger, sie in den Experimenten am CERN nachzuweisen. Und der dritte Ansatz ist die Präzisionsschwelle, also die Präzision weiter zu erhöhen, um noch kleinere Effekte messbar zu machen. Und das ist besonders vielversprechend für sehr leichte dunkle Materie-Kandidaten, weil die kein starkes Signal erzeugen würden bei den hohen Energien, sondern ein schwaches Signal.
Und genau da will das Cluster ansetzen.
Das sind die ganz, ganz großen Fragen in der Physik, auf die wir noch keine Antwort wissen tatsächlich. Und wir wissen in den meisten Fällen noch nicht mal genau, wo wir suchen sollen, weil es überhaupt keine Modelle gibt für dunkle Materie zum Beispiel. Da ist der Suchbereich, ich glaube, 50 Größenordnungen in der Masse der Wechselwirkungsteilchen.
Da grätsche ich kurz rein, denn diese 50 Größenordnungen müssen wir erklären. Eine Größenordnung bedeutet Faktor 10. 50 Größenordnungen heißt also, wir suchen in einem Bereich, der sich um den Faktor 10 hoch 50 unterscheidet. Das ist unvorstellbar groß. Eine 1 mit 50 Nullen dahinter. Der Unterschied zwischen einem Sandkorn und der Erde ist winzig im Vergleich zu 50 Größenordnungen. Oder nehmen wir Sekunden. Es gab 10 hoch 17 Sekunden seit Entstehung des Universums.
Das ist ein unfassbar großer Bereich, von dem wir mit unseren optischen Uhren nur einen ganz winzig kleinen Bereich tatsächlich abstecken können und ausschließen können de facto, weil wir noch keine Effekte gesehen haben, die auf dunkle Materie hindeuten.
Ich stelle mir das so vor, man weiß einfach nicht, wie man die dunkle Materie nachweisen soll. Wenn ich jetzt beweisen will, dass es laute Töne gibt, dann bringt es ja auch nichts, mit einer Fotokamera die Luft zu fotografieren. Okay, blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine.
Wenn wir genau wüssten, was dunkle Materie ist, dann könnten wir sehr gut vorhersagen, wo sie auftreten wird und das Experiment dafür dann optimieren. Weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie dunkle Materie realisiert sein könnte, müssen wir eben parallel all diese Lichter anmachen und an ganz verschiedenen Stellen suchen, wo die dunkle Materie sein könnte und welche Eigenschaften sie haben könnte.
Und das Frustrierende daran ist, sie ist jetzt, während wir sprechen, überall um uns rum. Und wir können nicht einfach mit der Hand danach greifen und sagen, ha, jetzt habe ich sie, oder? Das ist doch total frustrierend.
Ja, nein, sie durchdringt uns, aber sie muss so schwach wechselwirkend sein, sonst hätten wir sie schon gefunden.
Das heißt, die Messung muss noch präziser werden und noch irgendwie mehr ins kleinste Detail gehen. Und da kommen wir, denke ich, jetzt zu den Atomuhren, richtig?
Ganz genau. Also die Atomuhren, die bringen uns deutlich weiter an dieser Präzisionsschwelle.
Was ist eine Atomuhr? Fangen wir erstmal ganz vorne an, weil es ist ja nichts, was ich am Handgelenk trage, um zu gucken, wie spät es ist.
Eine Atomuhr ist im Prinzip ein Pendel. Wenn wir uns eine Uhr vorstellen, wo so ein Pendel hin und her tickt, gibt dieses Pendel die Frequenz vor. Das definiert dann eine Zeiteinheit. Da misst man, wie oft schwingt das Pendel pro Sekunde hin und her. Und das definiert dann eben eine Uhr. Und jetzt ist die Frage, was ist es, was im Atom schwingt? Was ist das Analoge zum Pendel? Und das sind die Schwingungen von Elektronen in den Atomen. Also es ist die Schwingungsfrequenz einer Strahlung, die abgegeben wird, wenn ein Elektron von einem angeregten in einen niedrigeren Zustand wechselt. Und da gibt es besonders geeignete Übergänge in den Elektronenhüllen der Atome, wo sehr genau durch die Natur vorgegeben ist, mit welcher Frequenz diese Schwingung vonstatten geht. Und dann ist die Kunst, diesen Übergang anzuregen.
Den Übergang stelle ich mir so vor. Das Atom ist eine Treppe und das Elektron darf nur auf bestimmten Stufen stehen. Wenn es von einer höheren Stufe runterhüpft, dann wird Energie frei. Und diese Energie wird als Licht mit einer bestimmten Frequenz abgegeben. Der Übergang ist also, wenn das Elektron von einer Energiestufe zur nächsten hüpft. Und weil der Abstand einer bestimmten Stufe bei jedem Atom derselben Sorte immer gleich ist, ist auch die Frequenz immer gleich. Und einen Übergang anzuregen heißt dann also, dem Elektron genau die richtige Energiemenge zu geben, damit es eine Stufe nach oben springen kann.
Also wir haben feste Energieniveaus, die Elektronen annehmen können. Und zwischen zwei Energieniveaus besteht also eine Energielücke. Wenn man jetzt einen Laser anschaltet mit einer bestimmten Schwingungsfrequenz, dann kann man den so stimmen, dass diese Laserfrequenz genau dem Energieabstand zwischen diesen beiden Energieniveaus entspricht. Und dann schafft man es, das Elektron anzuregen in den höheren Zustand und von dort kann es wieder zurückspringen in den Grundzustand. Und dabei sendet es dann diese Schwingung aus. Und dann kann man mitzählen, wie oft pro Sekunde schwingt dieses Lichtteilchen, das ausgesendet wird. Und das definiert dann die Sekunde. Und das ist tatsächlich auch, was an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig passiert, die Teil von unserem Exzellenzcluster Quantum Frontiers ist. Dort wird definiert, was in Deutschland die Sekunde ist, durch die Schwingung der Cäsium-Uhr.
Die Kunst ist also erstmal auszurechnen, welche Schwingung man braucht, wie man also einen Übergang hinbekommen könnte und dann experimentell zu versuchen, den Laser genau so einzustellen, dass man diese Resonanz trifft und das Elektron sozusagen auf die höhere Stufe hüpft. Eine weitere Herausforderung ist es, vorherzusagen, wie empfindlich der Übergang gegenüber externen Störungen ist, ob er sich also überhaupt als Referenzübergang eignet.
Man kann sich vorstellen, dass das ein wahnsinniger technischer Aufwand ist. Vibrationen sind tödlich, Temperaturänderungen muss man sehr genau im Griff bekommen. Aber wir haben das auch durch entsprechende Materialwahl so gut hinbekommen, dass wir tatsächlich den besten Laser der Welt bei uns in Betrieb haben. Ja, und das ist erst der erste Schritt. Ja. Im Wesentlichen sieht dann eine optische Uhr so aus, dass wir mit einem Laserstrahl einstrahlen auf das Atom. Und dann schauen wir nach, ob wir das Atom in den angeregten Zustand gebracht haben oder nicht. und können dann durch externe Stellglieder die Frequenz unseres Lasers so fein abstimmen, dass es genau mit dieser Resonanzfrequenz in dem Atom übereinstimmt.
Wie sieht diese Atomuhr aus? Wie kann ich mir die vorstellen?
Da gibt es in der PTW zum Beispiel eine ganze Halle, so groß wie eine Turnhalle. Das ist die Uhrenhalle. Da steht nicht nur eine Uhr, sondern mehrere. Da gibt es die Cäsium-Fontänenuhr, wo ganze Wolken von Atomen hochgeschossen werden und angeregt werden. Es gibt aber auch andere Atomuhren, wo tatsächlich einzelne Atome oder Ionen in Fallen gefangen werden, in optischen Fallen. Und ich finde das immer total spannend. Also das kann auch gerne Piet genauer erzählen. Ich bin theoretische Teilchenphysikerin. Ich habe noch nie eine Uhr gebaut, aber ich bin immer total fasziniert, wenn mir ein experimenteller Kollege eine Atomuhr zeigt.
Von der Cäsium-Uhr hatte ich schon gehört, aber wie entscheidet man, welches Element man für so eine Atomuhr nimmt?
Das ist eine hervorragende Frage. Also entweder man nimmt, was man hat, wo man bereits eine Infrastruktur aufgebaut hat. So hat man das früher hauptsächlich gemacht. Mittlerweile sucht man im Periodensystem der Elemente nach Systemen, die besonders unempfindlich sind gegenüber äußeren Störeinflüssen, weil natürlich ein Atom ist kein mechanisches Objekt, aber trotzdem ist es Umwelteinflüssen unterworfen. Elektromagnetische Strahlung zum Beispiel ändert den Uhrenübergang und idealerweise ist diese Änderung sehr, sehr gering bei idealen Uhrenatomen. Und da gibt es zum Beispiel jetzt neue Typen von Atomen, die wir da untersuchen. Das sind zum einen hochgeladene Ionen, die da sehr, sehr unempfindlich sind gegenüber äußeren Einflüssen und auch die Thorium-Kernuhr, wo der Referenzübergang kein elektronischer Übergang ist, sondern ein Übergang in dem Kern, der ist auch sehr stark abgeschirmt gegenüber äußeren Magnetfeldern. Darüber sucht man das im Wesentlichen aus. Unempfindlichkeit gegenüber Störeinflüssen und dass es eben ein langlebiger Übergang sein muss, der entsprechend schmalbandig ist. Weil ich möchte natürlich die Frequenz möglichst fein auflösen und das ist wie mit einem Meterstab. Ja, wenn ich Millimeter-Einteilungen habe, dann kann ich genauer messen, wie wenn ich nur die Zentimeter-Markierungen habe.
Jetzt wissen wir, dass eine Atomuhr also sehr groß ist, sehr präzise ist und uns sehr genau sagen kann, was eine Sekunde in Deutschland ist. Aber das bringt ja in der Teilchenphysik noch nicht viel, oder?
Das bringt zum Glück sehr viel, denn es gibt noch Anwendungen über die Definition der Sekunde hinaus.
Tatsächlich gibt es da Überlegungen, dass wir da mit der extrem hohen Genauigkeit Effekte untersuchen, die dann in dem Energiebereich sind, dass es nicht mal das CERN erreichen kann. Und das machen wir, wo immer wir können. Ja, das sind dann Themengebiete wie zum Beispiel dunkle Materie suchen, von der wir wissen, dass es sie geben muss aufgrund von astronomischen Untersuchungen oder auch potenzielle fünfte Kräfte, ja, die vielleicht auch dunkle Materie-Kandidaten sind.
Fünfte Kräfte, nochmal kurz nachgedacht, die vier Grundkräfte der Physik sind Gravitation, also Schwerkraft, die elektromagnetische Kraft, die starke Kernkraft und die schwache Kernkraft. Damit kann man schon viel erklären.
Und eine fünfte Kraft ist sozusagen eine neue Wechselwirkung, die eben nicht in unserem Modell enthalten ist. Das wäre eine unbekannte, bislang unbekannte Kraft, die könnte zum Beispiel für die Wechselwirkung der dunklen Materie mit normaler Materie sorgen.
Zur Suche nach der dunklen Materie kommen wir gleich wieder. Aber interessant fand ich, dass man mit der Atomuhr noch viele andere Dinge erforschen kann. Man könnte eventuell sogar die Konstanz von Naturkonstanten anzweifeln damit.
In unseren aktuellen Modellen sind es einfach fixe Zahlen, die man einfüttern muss, deren Zahlenwert man bestimmen muss und die dann da eingefüttert werden. In allen Theorien, die über das Standardmodell hinausgehen, können es aber durchaus dynamische Größen sein. Das sind Größen, die sich mit der Zeit auch verändern können. Zum Beispiel mit der Expansion des Universums gibt eigentlich keinen Grund, warum diese Naturkonstanten alle konstant sein sollten und warum die sich nicht ändern können. Und nach solchen Effekten suchen wir. Es hat noch niemand entdeckt, dass sich irgendwelche Naturkonstanten ändern. Aber das ist eine der Motivationen, warum wir da versuchen, auch die Uhren immer besser zu machen.
Das sind dann Naturkonstanten wie die Feinstrukturkonstante. Die Feinstrukturkonstante regelt die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung. Also zum Beispiel, wie stark sich Elektronen und Protonen elektrisch anziehen. Ändert sich diese Anziehung, würde sich die Höhe aller Treppenstufen im Atom ändern, um im Bild zu bleiben. Ein anderes Gebiet können wir uns jetzt wieder etwas besser vorstellen. Da geht es nämlich um die Messung von Höhenunterschieden. Relativistische Geodäsie heißt das im Fachjargon.
Da versuchen wir mit Uhren Höhenänderungen über große Distanzen zu messen. warum funktioniert das? Ja. Da kommt jetzt Einsteins Relativitätstheorie rein. Einstein hat nämlich vorhergesagt, dass Uhren in einem starken Gravitationspotenzial, wie zum Beispiel der Erde, langsamer ticken wie Uhren außerhalb von so einem Gravitationspotenzial. Und wenn man da jetzt interpoliert, dann bedeutet das, dass der Uhrengang davon abhängt, auf welcher Höhe die Uhr sich tatsächlich befindet im Vergleich zu irgendeiner anderen Uhr. Also eine Uhr auf Mount Everest tickt schneller als eine Uhr auf Meeresniveau zum Beispiel. Und da wir das relativ genau ausrechnen können, wie groß der Gangunterschied ist, können wir über Uhrenvergleiche tatsächlich Höhenunterschiede messen. Und zwar das über sehr, sehr lange Distanzen, weil wir die Uhren über Glasfaserverbindungen miteinander vergleichen können. Also zum Beispiel könnten wir eine Uhr nach Amsterdam stellen und mit einer Uhr an der PTB in Braunschweig vergleichen und hätten dann den Amsterdamer Meeresspiegelpegel, der ist irgendwie die Höhenreferenz für das Höhensystem in Deutschland, den könnten wir direkt ohne Verluste nach Braunschweig transportieren. Und die optischen Uhren sind die einzigen Messinstrumente, die das tatsächlich können.
Man könnte das natürlich auch auf herkömmlichem Wege tun. Wir kennen diese Vermessungsmethoden mit den Stäben und den Theodoliten. Da macht man dann alle 50 Meter eine Messung. Aber so häufen sich natürlich über große Strecken auch viele sehr kleine Fehler an. Die Methode ist also relativ ungenau.
Die Uhren könnten dann dazu führen, dass man da wirklich Punkt-zu-Punkt-Vergleiche macht über lange Distanzen und so das gesamte Höhennetz in Deutschland stabilisiert durch diese Uhrenvergleiche. Warum ist das überhaupt interessant? Ja, das liegt daran, dass natürlich die Geodäten dieses Höhensystem zur Verfügung stellen und es wird dann von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genutzt, um zum Beispiel den Meeresspiegelanstieg genau zu messen. Es gibt den Post-Glacial Uplift in Skandinavien. Ja, das Land hebt sich da immer noch weiter an. Und da sind solche hochpräzisen Referenzmessungen, wie sie die optischen Uhren zur Verfügung stellen können, ein sehr willkommenes Mittel, um eben diese Klimavariablen im Grunde, die da mit reinspielen, auch besser monitoren zu können.
Wir hatten schon gehört, Atomuhren sind extrem genau. Ich hatte etwas gelesen von 10 hoch minus 18. Das bedeutet, dass der Fehler der Messung, oder sagen wir eher die Ungenauigkeit der Messung, geteilt durch den Messwert 10 hoch minus 18 ist. Elina hat da eine gute Idee, wie wir uns das besser vorstellen können.
Das bedeutet, dass die Uhren so genau gehen, dass seit dem Urknall die Uhren etwa nur eine Sekunde falsch gehen. Der Urknall war vor etwa 13,8 Milliarden Jahren, das entspricht ungefähr 10 hoch 17 Sekunden. Aber die Atomuhren gehen genau mit 1 zu 10 hoch 18 Sekunden. Also seit dem Urknall würde so eine Atomuhr weniger als eine Sekunde falsch gehen. Das ist die Präzision, über die wir reden. Und deshalb sind wir Teilchenphysiker auch so begeistert davon. Denn bei Messungen am CERN, in Collidern, da ist die Stärke eben, dass man hohe Energien erreicht. Es geht auch voran mit Präzisionsmessungen bis zum Bereich von Prozent, Promille, 10 hoch minus 4, aber nicht 10 hoch minus 18. Das ist wirklich einzigartig in den Atomuhrmessungen.
Warum wollt ihr eigentlich noch genauer messen? Reicht das nicht irgendwann?
Ja, meine Frau sagt auch immer, du willst hier die genaueste Uhr der Welt bauen und kommst trotzdem jeden Abend zu spät zum Abendessen. Das hilft alles nicht. Also zum einen ist es so, dass die Sekunde die Einheit ist, die am genauesten realisiert werden kann. Die Sekunde selber ist aktuell noch auf Cäsium definiert und die aktuellen optischen Uhren, die sind alle um 2 Größenordnungen besser als der Cäsiumübergang. Deswegen hat da jetzt schon vor einigen Jahren eine Diskussion angefangen, wurden Komitees gegründet, um die Sekunde neu zu definieren, diesmal auf einem optischen Übergang. Und da hat natürlich jedes Labor das Ziel, sein System da möglichst weit vorne zu platzieren. Und es wird dann natürlich ein Kriterium auch geben, wie genau diese Uhren sind. Und deswegen versucht jeder, das eigene System natürlich so gut wie möglich zu bekommen. Das ist eine Motivation jetzt aktuell.
Unser Ziel ist natürlich, mit den neuen Atomuhren oder Kombination verschiedener Uhren diese bisher noch nicht gemessenen Bereiche messbar zu machen. Und das ist eben auch das Thema in Quantum Frontiers, die Grenzen des Messbaren zu verschieben, um eben diese weißen Flecken auf der Karte des Wissens auch noch zu beleuchten.
Wie viele Atomuhren gibt es in Deutschland? Also mir war schon bekannt, bevor ich mich mit dem Cluster beschäftigt habe, dass Braunschweig dafür bekannt ist. Gibt es noch anderswo in Deutschland welche?
Also es gibt universitäre Gruppen, die in Richtung optische Uhren Anstrengungen unternehmen, welche zu bauen, aber es gibt keine auf dem kompetitiven Niveau, wie wir sie hier haben. Auf dem 10 hoch minus 18er Niveau gibt es weltweit nur eine Handvoll Institutionen, die solche Uhren überhaupt haben. Mit 18 Stellen sind die optischen Uhren wirklich die genauesten Messgeräte, die der Menschheit zur Verfügung stehen und können dann nur noch untereinander verglichen werden.
Und wen der Ehrgeiz einmal gepackt hat, der sagt natürlich, pah, was sind schon 18 Stellen, wir schaffen sicher auch die 19. Das ist eines der Ziele am Cluster. Pete Schmidt ist wie gesagt Experimentalphysiker. Seine Kolleginnen und Kollegen versuchen also, eine noch genauere Uhr zu bauen. Mit gefangenen Ionen. Und das klingt schlimmer, als es ist.
Wir haben zwei Ionen jetzt erstmal in einem kleinen Schritt in eine Ionenfalle reingepackt und haben da zum ersten Mal Verschränkungen in Ionenuhren so eingesetzt, dass es tatsächlich einen echten Mehrwert gegenüber einer klassisch betriebenen Uhr gegeben hat. In der Vergangenheit gab es schon viele Demonstrationsexperimente, wo auch Verschränkung eingesetzt wurde, aber da war das Resultat am Ende nicht besser als die beste klassische Ionenuhr von derselben Spezies. Und wir haben da jetzt zwei Calcium-Ionen genommen, die wir so verschränkt haben, dass die unempfindlich geworden sind auf externe Magnetfelder. Und dadurch konnten wir wiederum sehr lange abfragen und dadurch konnten wir die Stabilität der Uhr, das ist, wie stark die Uhr rauscht bei der Messung, wie lange wir mitteln müssen, konnten wir um Faktor 3 oder 4 verbessern gegenüber der besten bislang demonstrierten Calciumuhr.
Heißt gefangene Ionen durch Laser fixiert oder wie fängt man ein Ion?
Tatsächlich fangen wir Ionen nicht durch Laser, sondern durch elektrische Felder. Dazu brauchen wir ein Feld, was oszilliert in der Frequenz, typischerweise bei 30 Megahertz oder so, also 30 Millionen Schwingungen, Zyklen pro Sekunde macht das Feld dann durch. Es sind hunderte von Volt, die wir da brauchen. Wir brauchen eine sehr starke Falle, um die sehr stark zu lokalisieren. Ja, deswegen muss die Falle sehr, sehr eng sein. Dazu braucht man entsprechend hohe Spannungen. Diese elektrischen Felder werden über Elektroden angebracht. Wir haben also tatsächlich so eine Ionenfalle, ist bei uns in einer Ultrahochvakuumapparatur, weil wir natürlich auch Stöße vom Hintergrundgas vermeiden müssen, sind die eingebracht und dann wird da diese Radiofrequenz eingespeist auf die Elektroden und das führt dann zu einem Einschluss der Ionen.
Da war übrigens das Wort der Verschränkung. Erinnert ihr euch aus den vorherigen Episoden, was das war? Bei der Verschränkung sind zwei Teilchen so miteinander verbunden, dass der Zustand des einen sofort den Zustand des anderen festlegt, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. In diesem Fall waren also zwei Calcium-Ionen verschränkt, also miteinander verbunden. Diese Art der Forschung, also die Suche nach dunkler Materie durch Atomuhren, hat übrigens in den vergangenen 10 Jahren an Fahrt aufgenommen, ist also noch relativ neu. Und wir müssen an dieser Stelle auch kurz erwähnen, dass natürlich viele Forschende an der Entwicklung neuer, sehr präziser Uhren arbeiten. Zum Beispiel gab es vor 2 Jahren einen großen Durchbruch, als es Ekkehard Pike in seiner Arbeitsgruppe an der PTB geschafft hat, einen Kern mit einem Laser anzuregen. Das wäre also die Kernuhr. Und auch mit ihr wird schon nach dunkler Materie gesucht. Jetzt schwirrt uns allen der Kopf, oder? Also zusammengefasst. Die Hoffnung ist, mit ultrapräzisen Uhren Teilchen der dunklen Materie nachweisen zu können. Weil man eben sehr genau messen kann, was in dieser Uhr passiert und ob es da Schwankungen gibt, die auf dunkle Materie hindeuten könnten. Pete Schmidt erklärt das gleich genauer. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel wirklich versucht, mit einer Atomuhr die dunkle Materie nachzuweisen, dann merkt ihr in euren Messungen, da ist eine geringe, sehr geringe Abweichung. Irgendwas ist da anders, als es nur so erklärbar wäre mit allem, was wir schon wissen. Und denkt dann, okay, das könnte die dunkle Materie sein. Aber das kann doch auch so viel anderes sein, oder?
Ja, genau. Deswegen sind auch alle froh, dass sie noch kein Signal gesehen haben. Weil wenn man ein Signal mal fände, ja, dann ist man richtig in Trouble. Dann müsste man wirklich gucken mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die man hat, um auszuschließen, dass es irgendein Dreckeffekt ist. Ja. Da haben wir aber Glück tatsächlich, weil der Effekt der dunklen Materie auf unsere Uhr wäre, zum einen gibt es die Möglichkeit, dass sie Oszillationen in der Übergangsfrequenz verursacht. Das bedeutet, meine Uhr würde ständig langsamer und schneller laufen. Und die Stärke sozusagen, die Amplitude, mit der die Uhr schneller oder langsamer laufen würde, hängt von der atomaren Spezies und dem Übergang, den man gewählt hat in seiner Uhr, ab. Und das kann man sehr, sehr gut ausrechnen tatsächlich, wie groß dieser Effekt ist. Und der Effekt ist unterschiedlich in unterschiedlichen Uhrenspezies. Das bedeutet, wenn man in einer Uhr diesen Effekt gesehen hat, dann muss man den gleichen Effekt eigentlich in einer anderen Uhr auch sehen, aber mit einer leicht verminderten Stärke oder vergrößerten Stärke, ne? Je nachdem, wie der Sensitivitätskoeffizient ist. Und darüber könnte man andere Effekte ausschließen, weil wenn ich zwei Uhren in zwei vollkommen unterschiedlichen Gebäuden habe, die exakt den gleichen Effekt zeigen, mit dem Unterschied, dem vorhergesagten Unterschied in der Größe des Effekts, dann wäre das ein super starkes Indiz. Was im Übrigen auch ein Grund dafür ist, nicht nur eine gute Uhr zu entwickeln, sondern Uhren basierend auf mehreren Spezies, weil solche Tests kann man nur machen, wenn man unterschiedliche Uhren mit unterschiedlichen Empfindlichkeitskoeffizienten betreibt.
Wow. Es ist für uns, die wir nicht in diesem Bereich arbeiten, schon sehr abstrakt, oder? Aber wie immer in diesen Gesprächen brennen beide für ihr Fach und das ist ihnen deutlich anzumerken.
Am meisten fasziniert mich, die Natur Schritt für Schritt besser zu verstehen, jedenfalls das zu versuchen. Dazu gehört auch auszuschließen, was anscheinend in der Natur nicht realisiert ist und dann weiter zu planen, was die nächsten Schritte sind, um die Natur weiter besser zu verstehen. Genauso fasziniert mich wirklich, mit so motivierten Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich inspirierend. Und für die Zukunft hoffe ich, dass wir eines Tages auch ein Signal finden und nicht immer die Limits nur verbessern. Das wäre phänomenal, jetzt eine Abweichung zu sehen in diesen Uhrenvergleichen oder auch bei hohen Energien. Das ist meine größte Hoffnung für die Forschung, dass wir tatsächlich was finden. Und was es dann ist, das herauszufinden, das wären dann die nächsten Schritte.
Gemäß dem Motto unseres Clusters, dass wir die Messpräzision natürlich immer weiter treiben wollen, um dadurch auch Erkenntnisgewinn zu erzielen, hoffe ich mir, dass wir die Grenzen für dunkle Materie, aber auch zum Beispiel das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie, dass wir da die Grenzen um mindestens eine Größenordnung verbessern können und auch, das ist jetzt schon eigentlich auch mein Arbeitsgebiet natürlich, dass wir zeigen können, dass die relativistische Geodäsie, also die Messung von Höhenunterschieden mit Hilfe von Uhren über große Distanzen, dass das am Ende der Clusterperiode zu einem akzeptierten Tool innerhalb der geodätischen Community geworden ist, sodass man da wirklich dran denken kann, Basis-Fundamentalstationen auf der ganzen Welt mit Uhren auszustatten, die dann ständig miteinander verglichen werden, um darüber das Höhensystem vielleicht auch zu redefinieren. Ja, das wäre der ganz große Traum, ja, dass es auf Basis von Uhren redefiniert wird, aber zumindest dazu Messungen und zur Stabilisierung beizutragen.
Drücken wir die Daumen, dass dieser Traum in Erfüllung geht.
Und sonst allgemein hoffe ich für die Forschungslandschaft, dass die Forschungsfinanzierung stabil bleibt. Denn so haben wir schon auch immer damit zu tun, zu gucken, mit begrenzten Ressourcen das Beste rauszuholen. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch in einer guten Situation im Vergleich zum Beispiel zu dem, was in den letzten Jahren in den USA passiert ist. Aber auch wir merken, dass die Ressourcen sehr begrenzt sind und dass noch viele Ideen da sind, die wir erforschen wollen. Und auch die jungen Leute will ich unterstützen, dass sie auch weiter, die weiter forschen wollen, auch die Perspektive haben, weiter zu forschen. Und da ist einfach so, dass der Stellenmarkt auch sehr schwierig ist. Und da hoffe ich, dass es auch genug Stellen an den Unis und Forschungsinstituten gibt, damit wir eben auch solchen fundamentalen Fragen auf den Grund gehen können. Manchmal kommen da ja auch Anwendungen bei raus, wie aus der Teilchenphysik kam auch Strahlentherapie raus. Und wenn man nicht die Grundlagenforschung macht, dann hat man eben auch nicht übermorgen die Anwendung. Aber ich finde es auch berechtigt, wirklich aus der Neugier an der Natur das Universum zu erforschen und spannende Sachen herauszufinden. Und da hoffe ich, dass weiterhin auch dafür Aufmerksamkeit und auch finanzielle Mittel dieses ermöglichen.
Das hoffe ich natürlich auch. Aber die Exzellenzinitiative ist ja schon ein wichtiger Schritt in diese Richtung. 70 Cluster werden für die nächsten 7 Jahre gefördert und können also beruhigt weiterforschen. So auch Quantum Frontiers in Hannover und Braunschweig. Und mit einem Blick auf meine ganz normale Armbanduhr ohne Atom verabschiede ich mich für heute von euch. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
70 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent Erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert wird. Die Reise geht quer durch die Republik. Genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent Erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.